So, heute haben wir eine kleine Besonderheit. Und zwar, wir haben wieder einen Gastredner. Hatten wir jetzt schon, haben wir normalerweise regelmäßiger, aber in der ganzen Corona-Zeit und so, dann ist das auch natürlich, das kommt durcheinander. Aber heute ist es wieder soweit. Und wir haben heute Simon Wiebe, kommst du einmal bitte nach vorne. Und so, wenn er kommt, ziehe ich mir auch die Maske an. Simon, genau. Vielleicht, ich stelle Simon nur insoweit vor, als dass er ein Theologiestudent ist. Und Leute, die sich gerne über die Bibel den Kopf zerbrechen und das auch noch an der Uni, ich wollte jetzt fast sagen an der richtigen Uni, weil er ist an der richtigen Uni, ne? Es gibt ja heutzutage selbst das nicht mehr selbstverständlich, aber genau, das mögen wir besonders. Ja, weil es ist, Gott macht sich einen Spaß daraus, oder nicht unbedingt einen Spaß, es ist auch ein bisschen sein Charakter. Aber Gott verbirgt Dinge mit Absicht. Und es ist eine Ehre der Könige, heißt es in den Sprüchen, glaube ich. Sprüchen oder Psalmen. Ich glaube, ich würde eher auf Sprüche wetten. Eine Ehre der Könige ist es, diese Geheimnisse Gottes zu erforschen. Und in der Zeit, wie es heute ist, wo alles relativ schnelllebig ist, haben nicht mehr allzu viele Leute die Lust, sich die Mühe zu machen, das zu erforschen. Man will das lieber schnell auf einem Kalenderblättchen haben. Deswegen in unserer Gemeinde schätzen wir Leute, die sich die Mühe machen. Und Simon, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist so einer, der sich die Mühe macht und der auch sein Interesse da reinstellt. Und deswegen habe ich gedacht, dem geben wir eine Bühne. Jetzt darfst du diese seltsame Vorstellung darfst du jetzt noch durch interessante Details deinerseits ergänzen, von denen du meinst, dass unsere Hörer das wissen sollten. Bitte sehr, und danach darfst du anfangen.
Ja, vielen Dank, Helmut, für die kurze Vorstellung von mir. Genau, mein Name ist Simon Wiebe. Ich bin 26 Jahre alt und bevor ich an eine richtige Uni gegangen bin, war ich sogar 3 Jahre vorher noch auf einer Bibelschule. Ich war erstmal für 3 Jahre auf der Bibelschule in Brake. Ich bin unglaublich dankbar für diese Möglichkeit, dort 3 Jahre lang jeden Tag in der Bibel zu studieren, die unterschiedlichen Bücher zu lesen und habe für mich gemerkt, dass ich eine unglaubliche Tiefe und ein unglaublich, also in meinem Bibelverständnis unglaublich gewachsen bin, weil wir dort jedes einzelne Bibelbuch durchgenommen haben und ausgelegt haben und uns auch gefragt haben, was macht das mit uns in der Praxis? Und danach bin ich dann auf diese womöglich richtige Universität gegangen und dort war ich dann eben, oder dort bin ich jetzt gerade am Studieren. Ich bin in der Universität Paderborn und studiere dort evangelische Theologie und Geschichte auf Lehramt, auf Gymnasial-Gesamtlehramt und dementsprechend habe ich hauptsächlich auch nur die Fächer Geschichte und Rallye und wenig Bildungswissenschaften. Aber es ist ein unglaubliches Privileg und das Geniale ist, ich darf jetzt gerade auch meine Bachelorarbeit schreiben. Und ich schreibe meine Bachelorarbeit unter anderem über Genesis 1. Und das Interessante ist, dass Genesis 1 eine so tiefe eine solche starke Tiefe hat, wie ich das niemals gedacht hätte, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Und da will ich euch mal auch so ein bisschen mit reinnehmen und das versuchen auch nochmal ja, in den Kirchenkontext nochmal so ein bisschen zu übersetzen, was manche Theologen da an Fachsprachen und so weiter bringen. Und wenn ich von Genesis 1 rede, dann meine ich natürlich damit 1. Mose 1. Aber 1. Mose 1 hat zweimal die Zahl 1 drin und ist irgendwie so ein Zungenbrecher, deswegen spreche ich von Genesis 1, aber bitte im Hinterkopf behalten, dass es dabei um 1. Mose 1 geht. Und das Interessante ist, wenn wir dort den ersten Vers, oder den ersten Vers, die erste Überschrift so lesen, dann steht da, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das, woran wir natürlich gleich denken, ist an ein Riesenuniversum. Und das sieht dann ungefähr meistens irgendwie mehr oder weniger so aus. Wir stellen uns irgendwie vor, dass das Universum so riesig breit ist, hochkomplex, dass wir da noch ganz viel zu erforschen haben. Und wie ihr jetzt auf diesem Bild seht, da sind so zahlreiche Galaxien drauf. Jeder einzelne bunte Punkt steht für eine Galaxie. So ähnlich wie auch eben wir mit unserem Planeten Erde in der Galaxie Milchstraße sind. Und so gibt es halt eben zahlreiche Galaxien. Und so stellen wir uns ungefähr das Universum vor, wenn wir dann die Überschrift lesen: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn wir dann über den Planeten Erde nachdenken, dann denken wir wahrscheinlich eher an irgendwie sowas, an so einen Globus. Wir denken oder wir stellen uns vor, dass die Erde eben eine, also etwas platt gesagt, eine Kugel ist und dass wir darauf leben. Und wie ihr auf diesem Bild seht, diese Vorstellung oder gerade so ein explizites Bild haben wir seit dem 20. Jahrhundert. Das Bild ist von 1966, das ist das erste Bild, das geschossen wurde vom Mond auf die Erde. Nicht das erste Bild von der Erde aus so einer weiten Distanz, aber das erste Bild von dem Mond aus, was auf die Erde geschossen wurde, 1966. Und meine Bitte ist jetzt, was wir jetzt versuchen müssen, ist genau diese Vorstellungen jetzt einmal etwas beiseite zu schieben und versuchen, wie so eine Art Kleidungsstück einmal abzulegen und uns versuchen, in die antike Welt hineinzudenken. Und uns zu fragen, was hat womöglich ein damaliger Israelit oder eine damalige Israelitin gedacht, als sie Genesis 1 gehört hat? Und das Interessante ist, dass sie weniger jetzt an eine Erde als so ein Globus gedacht haben, sondern dass sie vermutlich eher an so etwas hier gedacht haben. Wenn das ein bisschen weit weg ist, dann müsst ihr wahrscheinlich vor euren Fernsehen jetzt so ein bisschen näher rankommen. Aber wenn ich jetzt so von oben anfange, das einmal so zu erklären, dann sehen wir, dass die Israeliten sich damals vorgestellt haben, dass Gott oben über allem thront. Er thront und er ruht dort und herrscht. In der gesamten Götterwelt. Die Götterwelt ist jetzt hier nicht so stark dargestellt mit den zahlreichen Boten, die wir oft Engel nennen. Aber direkt darunter sind quasi die oberen Gewässer. Da ist ganz viel Wassermassen. Und jetzt wird es interessant, ihr seht dort die Schleusentore. Wenn diese Schleusentore geöffnet werden, fängt es an zu regnen. Die damalige Forschung war, okay, es regnet. Wir sehen, es regnet irgendwie so aus den Wolken heraus. Logische Schlussfolgerung, da oben müssen irgendwelche Gewässer sein. Und dann seht ihr diese zahlreichen Sterne und Planeten. Und dann in der Mitte natürlich der Mensch. Die Tierwelt ist jetzt hier ein bisschen außen vor gelassen, also jetzt bitte nicht ins kleinste Detail denken, dass das genau so gedacht wurde, aber so in der Art. Und der Mensch lebt dort auf einer flachen Erde. Und damit diese flache Erde aber in den unteren Gewässern nicht reinsickt und irgendwie so untergeht, ist die Erde auf Säulen gebaut. Das lesen wir jetzt nicht in Genesis 1 von den Säulen, aber wir lesen davon zum Beispiel im Hiob-Buch, wo in der Gottesrede dann beschrieben wird, warst du dabei, als ich die Säulen gründete, auf denen die Erde steht. Und umso weiter wir runtergehen, umso mehr merken wir, oh, hier geht's jetzt in den Scheol, in das Totenreich. Und das ist so ungefähr die Vorstellung, die Israeliten damals hatten. Und das ist jetzt wichtig, dass wir das so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt auch gleich Genesis 1 lesen. Und ich habe dabei eine ganz wichtige Lesart, wie ich Genesis 1 verstehe. Das muss ich euch offenlegen. Und zwar verstehe ich Genesis 1 so. Genesis 1 beschreibt eine antike Lehre, wie die Welt entstanden ist. So, und damit gehen jetzt zwei Schlussfolgerungen einher. Eine negative und eine positive. Die negative Schlussfolgerung ist, Genesis 1 und auch weitere Schöpfungserzählungen der Bibel stehen nicht im Dialog mit den heutigen Naturwissenschaften. Wenn wir das so lesen, dann sind sie nicht im Dialog mit den heutigen Naturwissenschaften, wo wir eine Methodologie haben, wo irgendwie diese Methoden offengelegt werden, wie man das gemessen hat, wie man da dran gekommen ist. Es gibt weniger, also wir finden kein Literaturverzeichnis oder ein Abstract oder was so alles mit dazugehört. Und positiv formuliert würde ich sagen, aber dass Genesis 1 im Dialog steht mit den damaligen antiken Lehren, wie die Welt entstanden ist. Und zwar im Dialog mit Mesopotamien, mit Ägypten und mit Kanaan. Das heißt, dort gibt es überall in diesen umliegenden Kulturen gibt es zahlreiche Schöpfungserzählungen. Und Genesis 1 reagiert auf die damaligen Schöpfungserzählungen. Also ist nicht im Genesis 1 ist nicht im Dialog mit heutigen Naturwissenschaften, sondern im Dialog mit den umliegenden Kulturen. Und das Predigtthema möchte ich einmal deswegen wie folgt formulieren. Das Predigtthema können wir so nennen, vom Chaos zur Ordnung. Das ist das Thema, vom Chaos zur Ordnung. Ich glaube, dass das die theologische Hauptmessage von Genesis 1 ist. Wie aus dem Chaos heraus, aus einem chaotischen Zustand heraus, eine Ordnung entsteht. Und es ist ganz spannend, jetzt einmal eben bei den umliegenden Kulturen anzufangen, um damit dann quasi Genesis 1 zu lesen. Und zwar in den umliegenden Kulturen beginnen diese ganz oft mit einem Götterkampf. Wir lesen zum Beispiel in der babylonischen Erzählung Enuma Elish davon, wie die Gottheit Ea andere Götter besiegt, weil diese so nervig sind, weil die so unruhig sind, weil die so laut sind, und diese Gottheit Ea möchte unbedingt seine Ruhe haben. Und deswegen nimmt er dann Götter gefangen, schließt sie irgendwo ein und so weiter. Und sehr bekannt ist vor allem der Götterkampf zwischen Marduk und der Gottheit Tiamat. Tiamat ist eine Göttin, die für das, und jetzt muss ich einmal ganz kurz reingucken, die das Salzwassermeer repräsentiert. Also Marduk ist im Kampf gegen die Göttin, die das Salzwassermeer repräsentiert. Und wir lesen davon, wie blutrünstig Marduk und wie hinterlistig Marduk Tiamat besiegt. Und wenn wir so ein bisschen weitergehen, auch in die kananäischen Schöpfungserzählungen, dann lesen wir auf einmal von einer Gottheit Baal, die uns auch immer wieder in der Bibel mal so begegnet, wie Baal gegen die Göttin Yam oder gegen die Gottheit Yam kämpft. Yam ist auch eine Meeresgottheit, und auch da lesen wir von so einem Konflikt. Gehen wir jetzt aber so ein bisschen weiter Richtung Ägypten, lesen wir von keinen Götterkämpfen. Wir lesen davon, wie am Anfang tosende Wassermassen da waren, und wir lesen davon, wie ganz viel Finsternis da war. Also Urfinsternis und tosende Wassermassen. Wenn wir das einmal so ein bisschen zusammenfassen, würde man sagen, drei Sachen sind immer wieder kennzeichnend. Entweder ein Götterkampf, Finsternis und eben auch ganz oft tosende Wassermassen. So, und mit diesem Schwung versuchen wir jetzt einmal Richtung Genesis 1, Vers 2 zu gehen. Und wir lesen dort, die Erde aber war Chaos und Öde. Und Finsternis war auf der Oberfläche der Urflut. Und Gottes Geist war schwebend auf der Oberfläche der Wasser oder auch der Wassermassen. Und das ist jetzt richtig interessant. Auf einmal merken wir, wie Genesis 1, Vers 2 hier auf genau solche Erzählungen reagiert. Das Interessante ist erstmal, dass wir hier von keinem Götterkampf lesen. Das heißt, dass Gott sich nicht erst durchsetzen muss gegen zahlreiche weitere Götter, die auf einer Ebene mit ihm stehen, und er muss sie irgendwie erst hinterlistig attackieren, angreifen, gefangen nehmen, er muss sie nicht irgendwie blutrünstig ermorden, damit er sich irgendwie durchsetzt, sondern hier wird eben deutlich, der israelitische Gott ist kein Gott, der ein blutrünstiger Warlord ist, sondern der israelitische Gott ist ein kreativer Künstler. Und das sehen wir ab dann Vers 3, wie Gott kreativ eingreift, wie er etwas schafft und so weiter. Und gleichzeitig sehen wir aber, wie Genesis 1, Vers 2 an zwei Elemente anknüpft, die wir auch eben in anderen Erzählungen finden. Nämlich die Finsternis, eine Urfinsternis und auch eine Urflut. Aber wir lesen vorher noch einen Satz, der erstmal allgemein das ganze Geschehen einleitet. Wir lesen, dass die Erde am Anfang Chaos und Öde war. Das ist erstmal eine Begrifflichkeit damals für die Leute, die, um einfach nur deutlich zu machen, die Erde war ein lebensuntauglicher Raum. Da war kein Leben möglich. Die Wörter, die dahinter stehen zwischen Chaos und Öde, die heißen Tohu Wabohu. Die Erde war ein Tohu Wabohu. Und ich weiß nicht, ob ihr das so aus eurem eigenen Sprachgebrauch kennt, aber dieses Tohu Wabohu ist auch noch manchmal irgendwie in unserer deutschen Sprache verankert. Zum Beispiel, wenn du jetzt vielleicht an deine Teenagerzeit zurückerinnerst und du ein ziemlich unordentliches Zimmer hattest und deine Mutti oder dein Papi, die kamen hinein und die haben gesagt, boah, was ist das für ein riesen Tohu Wabohu in diesem Zimmer hier? dann soll damit ausgesagt werden, was ist das für ein Riesendurcheinander? Hier ist kein Leben möglich. Mit diesem Sockenduft, mit diesen ganzen Klamotten, die immer nur zwischen Sofa und Bett irgendwie hin und her geschoben werden, ist es nicht möglich, vernünftig und würdig zu existieren. Also wir sehen, so, wir kennen das auch so ein bisschen aus unserer heutigen Zeit, dass wir sagen, okay, manche Zimmer, vielleicht auch manche Büros oder manche ganze Häuser, die sind von der Existenz bedroht, weil sie so ein Tohuwabohu sind. Da ist keine Produktivität und keine Effektivität möglich. Und dieses Tohuwabohu, dieser Zustand, dieses Durcheinander, das wird jetzt charakterisiert mit drei Merkmalen. Und das erste Merkmal ist eben eine Urfinsternis. Und das ist ganz spannend. In Israel, als auch in Ägypten und Mesopotamien und so, da steht Finsternis ganz oft symbolisch für das Böse. Oder auch für das Reich der Toten, das Reich der Dämonen und das Reich der Gewalttäter. Und jetzt müssen wir auch sagen, oh, das ist irgendwie ziemlich primitiv, dass so etwas dafür so symbolisch steht. Aber wenn wir auf einmal auch wieder in unsere heutige Zeit gucken, dann merken wir, also dass Finsternis irgendwie so eine Urgefahr ist, dass das irgendwie so ein grummeliges Gefühl auslöst, wenn alles dunkel ist, das kennen wir auch heute. Also ich erinnere mich als Kind, wie ich im Keller jetzt zum Beispiel war und ich wusste, so die nächsten paar Meter die Treppe hoch muss ich einmal das Licht ausmachen, bevor ich nach oben gehe. Und in diesem Augenblick, wo ich dann das Licht ausgemacht habe, war das so ein Run. Und es geht los. Und auf Instagram, glaube ich, finden wir auch ganz viele zahlreiche Reels und Videos, wo dann irgendwie so deutlich wird, das Licht wird ausgemacht und auf einmal sieht man, wie so ein Gespenst hinter einem herläuft. So, das ist die Vorstellung, die ganz oft vor allem in Kindern eher drinne herrscht, wenn es um Finsternis geht. Und auch heute kennen wir das, wenn zahlreiche Straftaten stattfinden, dann finden sie, jetzt ausgenommen von der digitalen Welt, dann finden sie ganz oft live vor Ort, in der Dunkelheit statt. So, wenn es auf einmal um Einbrüche geht oder sogar noch krasser vielleicht um irgendwelche Vergewaltigungen oder wo ganz viel Brutalität und Gewalt vorherrschend ist, das findet alles immer statt in einer Finsternis. Und ein zweites wichtiges Merkmal finden wir in dieser chaotischen Vorwelt und das ist die Urflut. Sie wird hier sogar parallel gesetzt noch nachher mit den Wassern, also mit der Wassermasse. Und auch das kennen wir sogar vielleicht so ein bisschen als vor allem erfahrene Bibelleser. Wenn wir jetzt nämlich so ein bisschen weiterlesen in diesem Genesis-Buch, dann sehen wir auf einmal, wie in Genesis 6, ab Vers Genesis 6, wir auf einmal von einer Sintflut etwas lesen. Und wie auf einmal diese Schleusentore des Himmels geöffnet werden und diese chaotischen Wassermassen hinabstürzen und alles Leben vertilgt wird. Oder wenn wir dann noch etwas weiterlesen und dann kommen wir so zu dem zweiten Buch Mose, zu dem Exodus und wir lesen auf einmal, wie die Israeliten durch ein Schilfmeer hindurchgehen, aber als die Ägypter dann durchgehen, stürzen die tosenden Wassermassen wieder zusammen und die Ägypter werden vertilgt. Und jetzt noch spannender, wenn wir in die Evangelien reinlesen und wir lesen auf einmal von einem riesen tosenden Sturm und Jesus spricht, schweig, sei still, wird auf einmal deutlich, wow, Jesus kontrolliert die chaotischen Wassermassen. Jesus kontrolliert, symbolisch gesprochen, das Chaos. Und auch das wird jetzt hier so ein bisschen deutlich, denn jetzt auf einmal wird direkt als drittes Merkmal der Geist Gottes genannt. Und das kann schon so ein ganz leichter Teaser dafür sein, dass wir eine Vorahnung dafür haben, oh, jetzt passiert etwas. Jetzt wird irgendwie Chaos kontrolliert. Denn auch hier wieder, wenn wir wieder einmal so ein bisschen weiter die Bibel lesen, sehen wir zum Beispiel, dass Gottes Geist anwesend ist, als die Sintflut weggenommen wird, als sie wieder verschwindet. Dann steht meistens in unserer Übersetzung, und Gott schickte einen Wind oder Gottes Wind kam dahin. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber hinter diesem Wort Geist steckt das Wort Ruach. Und Ruach kann übersetzt werden mit Gottes Hauch, Gottes Wind oder auch Gottes Geist. Wenn ihr zum Beispiel alle mal vor eurem Fernseher einmal sagt, zum Beispiel Hallo. Dieser Hauchstoß, den ihr spürt, wenn ihr Hallo sagt. So, das ist das, was dieser Ruach darstellt. Und dieser Hauch kann manchmal sehr extrem sein, sehr stark sein und manchmal sehr sanft sein. Und eben, wo wir immer wieder vom Geist Gottes lesen, sehen wir, wie chaotische Wassermassen verschwinden müssen. Bei der Sintflut oder auch als die Israeliten durch das Meer durchgehen wollen, steht, und Gott schickte diesen Ruach, diesen Wind, diesen Geist, und die Wassermassen mussten verschwinden. Und auch an Pfingsten lesen wir eben, dass ein Brausen aufkam und so weiter. Also das sind so ganz viele Nuancen, die hier durchkommen. Und auf einmal merken wir, oh, okay, jetzt kann es gut sein, dass jetzt irgendwas Spannendes passiert. Und siehe da, Vers 3, lesen wir in Genesis 1, und Gott sprach, und es wurde Licht. Also, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. So, Gott muss noch nicht mal aktiv irgendwie handeln, indem er irgendwie sich betätigt, sondern er muss nur sprechen, und etwas fängt an zu existieren. Und etwas kommt. Und das ist unglaublich genial zu sehen. Und wenn wir das dann einmal so ein bisschen weiterlesen in Genesis 1, dann sehen wir, wie Gott etwas schafft. Und zwar, hier schaut mal auf der Tabelle. Hier steht erstmal, dass an Tag 1, oder hier, das wird angezeigt, dass Tag 1, an dem Gott das Licht schuf. An Tag 2 trennte Gott diese Wassermassen. So, und jetzt ist bitte... Einmal jetzt nochmal an das Bild erinnern, was ich am Anfang gezeigt habe. Gott trennt die Wassermassen nach oben. Ne, wie ihr habt gesehen, zwischen Thron und der Erde, da sind solche Wassermassen. Und er trennt sie auch in die unteren Gewässer. Also in die Gewässer, die quasi unter der Erde sind und auch teilweise eben diese Meere, die wir auch so aus unserem ganz normalen Alltag kennen oder die Seen. Und am dritten Tag schafft Gott dann das trockene Land und die Pflanzenwelt. Und das Spannende ist, diese ersten drei Tage, da schafft Gott gar keine Lebewesen. Da schafft Gott nur Lebensräume, damit Leben möglich sein kann. Also Gott schafft erstmal an den ersten drei Tagen erstmal einen Lebensraum, wo Leben möglich ist. Und jetzt ab Tag 4 bis 6 füllt Gott jetzt diese Lebensräume mit Bewohnern oder mit Leben füllt er sie. Und zwar steht jetzt hier an Tag 4, dass Gott erstmal die Himmelsleuchten schafft, also die Sterne, die Planeten. An Tag 5 schafft er die ersten Lebewesen, die Vögel und die Seetiere. Und an Tag 6 schafft er die Landtiere und die Menschen. Und dann bricht das hier etwas so ein bisschen aus von diesem Rhythmus. Und wir lesen in Tag 7, dass Gott ruht. Das Spannende ist, wir sehen hier schon allein nur durch diesen Aufbau, wie Tag 7 hervorgehoben wird und damit tatsächlich nicht der Mensch der Höhepunkt der Schöpfung ist, sondern die Ruhe. Denn die Ruhe ist das, was hier der Höhepunkt darstellt. Die Ruhe ist verbunden mit der Vollendung der Schöpfung. Jetzt hatten die Israeliten damals nicht so sehr die Frage, hat Gott denn jetzt wirklich das an 7 Tagen geschaffen? Denn wenn wir jetzt nämlich auf Seite 2 einmal weiterlesen, dann lesen wir auf einmal nur von einem einzigen Schöpfungstag. Und wir lesen davon, wie Gott erst den Urmenschen schafft, den Adam. Adam heißt einfach nur Mensch. Wie er erst den Urmenschen schafft und danach erst die Pflanzenwelt. Und danach dann Eva als den ersten weiblichen Mensch. Und das alles an einem einzigen Tag. Das heißt, es geht hier nicht so stark darum, dass die Betonung auf den 7 Tagen liegt. Denn ansonsten würden wahrscheinlich die damaligen Juden oder die Autoren so der Bibel, würden das irgendwie harmonisieren, aber sie wollen das gar nicht. Das heißt, wir müssen uns fragen, was ist denn dann ihre Frage, die sie damit beantworten wollen? Und ich glaube, dass die wichtige Frage, die sie sich stellen wollen, ist, lebe ich in einer Welt, die von Struktur und Ordnung durchdrungen ist? Lebe ich in einer Welt, die nicht nur chaotisch ist, sondern die Struktur und Ordnung aufzeigt. Und schaut mal, wie literarisch genial das in dieser Tabelle deutlich wird. An Tag 1 wird das Licht geschaffen und an Tag 4 werden die Leuchten geschaffen, die dieses Licht produzieren unter anderem. An Tag 2 werden die oberen Gewässer geschaffen, wo wir quasi die für den Himmel stehen, unter anderem für den Himmel stehen. Und an Tag 5 schafft Gott die Vögel, die am Himmel fliegen. Er schafft die unteren Gewässer und damit quasi gehen wir runter, auch teilweise unter die Erde oder auch auf der Erde. Und wir sehen, wie Gott die Seetiere schafft. Und an Tag 3 schafft er trockenes Land und die Pflanzenwelt. Und an Tag 6 schafft er diese Landtiere, die auf diesem trockenen Land leben, und die Menschen. Und beide ernähren sich von den Pflanzen. Also das soll hier ein literarisches Kunstwerk darstellen. Und dadurch soll deutlich werden, ja, wir haben eine Struktur. Wir haben eine Ordnung in der Schöpfung. Oder wir haben auch einen Schöpfungsrhythmus. Vielleicht könnte man das so ein bisschen vergleichen, wie als wenn am Anfang jemand am Schlagzeug sitzt und einfach nur drauf lostrommelt. Irgendwie ganz wild, ohne irgendwie, einfach irgendwie wie aus dem Impuls heraus. Aus dem Affekt heraus. So, und dann merkt man aber, das kann man nicht anhören. Dann rennen alle aus diesem Raum raus. Weil das einfach, das ist nicht anzuhören. Wenn man dann aber anfängt, auf einmal so einen Rhythmus zu schlagen, wie erst auf dem Becken, dann nimmt man noch die Snares mit dazu und die Drumpanels und wie auch alle diese ganzen Begriffe heißen, auf einmal entsteht ein Beat, ein Rhythmus daraus. Und wir merken, wow, das ist angenehm. Und wo wir so unterwegs sind, wo sind viele Menschen? Dort, wo gute Musik gespielt wird. Und Gott bringt hier quasi so einen Rhythmus, er bringt so eine Ordnung in die Schöpfung hinein und zeigt auf, ja, wir leben in einer Welt, die von Ordnung und Struktur gekennzeichnet ist. Aber nein, das Chaos organisiert sich nicht selbst. Das Chaos bändigt sich nicht selbst und baut sich irgendwie selber auf, sondern ein Gott, ein israelitischer Gott, greift ein und bringt in dieses Chaos eine Ordnung. Dieser israelitische Gott, das ist der Gott, von dem wir in der Bibel lesen. Das ist so die theologische Hauptmessage, um deutlich zu machen, es entwickelt sich etwas vom Chaos zur Ordnung hin. Und jetzt kommt das Spannende, Gott gibt den Menschen einen Auftrag. Wir lesen in Genesis 1, Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Bild. Oder man könnte auch übersetzen, als unsere Statue, als unser Denkmal. Die Menschen sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere und über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. So, zwei Beobachtungen sind hier besonders hervorzuheben. Das erste ist, alle Menschen sind als Gottes Bild geschaffen, als Gottes Statue. So, und jetzt müssen wir wieder an den antiken Israeliten, an die antike Israelitin denken, die das hört. Man denkt so, Moment mal. Bei meinen mesopotamischen Freunden, da ist doch nur der König oder die Königin das Bild Gottes. Und die Könige haben doch überall im Land über ihre Statuen so aufgestellt, damit überall gezeigt wird, das sind die Mächtigen. Das sind die, die herrschen und regieren. Indem jetzt also alle Menschen als das Bild, als die Statue Gottes in die Schöpfung hineingestellt werden, wird eine richtig krasse Sache deutlich. Alle Könige der Welt werden abgestuft und alle Menschen werden heraufgestuft. Und das ist total krass. Richard Middleton, der ein Buch geschrieben hat, nur über diesen einen Vers, spricht von einer Demokratisierung. Von einer Demokratisierung, die hier in diesem Vers deutlich wird. Und ich finde dieses Wort so genial. Es ist natürlich ein Fehlschluss zu denken, dass die damals irgendwie eine Demokratie hatten. Aber aus heutiger Sicht zu denken, wow, Gott demokratisiert alle Menschen. Indem er alle Menschen als sein Bild Gottes schafft. Und jetzt wird es sogar noch spannender. Jetzt müssen wir noch irgendwie einmal so lesen und weiterlesen. Und wir lesen auf einmal im zweiten Buch Mose, im Exodus, lesen wir davon, dass Gott in den 10 Geboten sagt, du sollst hier kein Abbild von mir machen. Warum sollen die Israeliten sich kein Abbild von Gott machen? Weil Gott längst schon ein Bild von sich hat. Und zwar die Menschen, die um ihn herum sind. Wir brauchen nicht mehr irgendwie das Bild eines, also jetzt damals gesprochen, aber auch heute, wir brauchen nicht das Bild eines alten weißen Mannes mit langem Bart, der irgendwo auf irgendwelchen Wolken schwebt, so, oder irgendwelche Götzenstatuen von damals, sondern ich gehe in meine Umwelt und ich sehe einen schönen Mann, ich sehe eine schöne Frau und ich denke mir, wow, ich sehe Gott. Ich sehe ein neugeborenes Baby und ich sehe, wow, hier ist Gott. Ich sehe eine ältere Person, ich sehe Leute in dem Seniorenheim und ich sehe Gott. Warum? Weil alle Menschen Gottes Abbilder sind. Wir brauchen nicht irgendwelche extra Sachen, sondern wir müssen uns jetzt vielleicht einfach nur im Wohnzimmer einmal umdrehen und sehen Gottes Abbild. Und noch eine spannende Sache ist, also erstmal, dass alle Menschen Gottes Bild sind. Und das Zweite, was wir hier sehen, ist, dass die Menschen herrschen sollen. Gott legt in Mann und Frau Herrschafts- und Leitungsaufgaben hinein. Und das Spannende ist, dass jetzt natürlich die Frage ist, was heißt denn jetzt dieses Herrschen? Wir lesen hier ja gar nichts mehr davon, was das Herrschen heißt. Und eine Sache, die es auf jeden Fall nicht heißt, ist ein ausbeuterisches Herrschen. Manchmal findet man so gerade in der Kritik am christlichen Glauben, auch am jüdischen Glauben, dass hier legitimiert wird, dass wir die Erde ausbeuten, dass wir sie zerstören können und so weiter. Aber hier würde ich sagen, das meint das hier definitiv nicht. Sondern wenn wir jetzt gucken, wo das Wort Herrschen noch vorkommt, merken wir, dass das schon ein paar Verse vorher vorkommt. Und Gott sagt am vierten Tag zu den Lichtern am Himmel, zu diesen Himmelsleuchten, dass sie über Tag und Nacht herrschen sollen. Und da wird deutlich, dass diese Himmelsleuchten dafür da sind, dass die chaotische Macht der Finsternis eingedämmt und kontrolliert wird. Es geht bei diesem Herrschen also vermutlich darum, dass die Menschen die chaotischen Mächte einschränken sollen und Ordnung hineinbringen, indem sie herrschen. Und das ist unglaublich spannend. Timothy Keller schreibt zum Beispiel, jedes Mal, wenn wir Ordnung ins Chaos bringen, unser kreatives Potenzial einsetzen und ein Stück Schöpfung bearbeiten, prägen und entfalten, dann üben wir Gottes Methode der kreativen kulturellen Entwicklung. Mit meinen Worten jetzt, jedes Mal, wenn wir Ordnung ins Chaos bringen, durchleben wir selbst als Menschen Genesis 1. Jedes Mal, wenn ich anfange, auf der Arbeit einen Riesenhaufen von E-Mails zu haben und diese irgendwie kategorisiere, in eine Ordnung, in einen Rhythmus bringe, durchlebe ich Genesis 1. Jedes Mal, wenn ich vielleicht irgendwie so einen riesen Wollknäuel habe und daraus dann irgendwie ein Kleidungsstück irgendwie schneide, durchlebe ich Genesis 1. Jedes Mal, wenn ich mein Zimmer, mein Haus aufräume, mein Büro aufräume, durchlebe ich Genesis 1, indem ich in das Chaos eine Ordnung reinbringe. Ich finde das total die geniale Perspektive. Das hat mir eine ganz andere Sicht auf Genesis 1 gegeben, wenn ich merke, wow, wenn ich aufräume als Hausmann oder auch als Hausfrau, dann durchlebe ich Genesis 1. Wenn ich ein Design kreiere, einen Flyer erstelle, eine Website mache, dann durchlebe ich Genesis 1. Wenn ich, wie jetzt ich gerade, meine Bachelorarbeit schreibe und diese zahlreichen Gedanken und Ideen irgendwie in eine Struktur packe, durchlebe ich Genesis 1. Gott möchte, dass alle Menschen herrschen. Was aber immer wieder leider passiert ist, dass diese Herrschaft missbraucht wird. Herrschaft an sich ist nicht etwas Gutes oder Schlechtes, sondern die Frage ist, ob wir es zu etwas Gutem machen oder zu etwas Schlechtem machen. Und wir lesen in der Bibel davon, wie diese Herrschaft aber immer wieder missbräuchlich gebraucht wird. Wir lesen von einem ersten Brudermord in Genesis 4, wo Kain Abel tötet. Wir lesen von Genesis 6, wo geschrieben steht, dass so viele Menschen so gewalttätig miteinander umgehen, dass das höchst problematisch ist. Wir lesen immer wieder davon, wie Menschen unterdrückt werden, wir lesen in Richter davon, dass eine Frau in 12 Teile zerstückelt wird. Wir lesen von unglaublich skrupellosen, brutalen Stories, wo Menschen ihre Macht missbrauchen und Menschen darunter kaputt gehen. Und die Propheten Israels bringen einen Lichtblick und hoffen und fragen auch danach, wann endlich Gottes Friedensreich kommt. Wann endlich eine Herrschaft anbricht, die diese Ordnung wiederherstellt. Wann endlich wieder Gottes Reich kommt, Gottes Herrschaft kommt, damit dieses Chaos gebannt wird. Und auf einmal fangen wir an, die Evangelien zu lesen. Und wir lesen davon, wie Johannes der Täufer sagt, kehrt um, denn die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wir lesen, wie Jesus eine perfekte Herrschaft auf dieser Erde durchlebt, wie er sie praktiziert. Wir lesen davon, wie Jesus nicht Böses mit Bösem vergilt, nicht Chaos mit Chaos, sondern Böses mit Gutem. Wir lesen davon, wie Jesus sich um Menschen kümmert, die einen äußerlichen chaotischen Zustand haben und einen inneren chaotischen Zustand haben. Wir lesen davon, wie Jesus Menschen heilt. wie Lahme wieder gehen können, wie Blinde wieder sehen können. Wir sehen, wie Jesus Menschen ihre Sünden vergibt, ihre Fehler vergibt und sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Und sich um das Innenleben als auch um das Außenleben kümmert. Und das Geniale ist, als Jesus auf diese Welt kam, lesen wir in Lukas 2 ein ganz besonderes Gebet von Maria. Und wir lesen dort in Kapitel 2 ab Vers 49 und dann überspringe ich ein paar Verse und lese weiter. Denn Gott, der mächtig ist, handelt wunderbar an mir. Sein Name ist heilig. Vers 52, er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Paulus spricht davon, dass Jesus das perfekte Bild Gottes war. Und in diesem Gebet sehen wir, Jesus stürzt die Machthaber vom Thron, tatsächlich ohne Gewalt in seinem Leben. Jesus hebt die Unbedeutenden empor. Er füttert oder er gibt Gaben den Hungernden und die Reichen schickt er mit leeren Händen fort. Jesus bringt wieder Ordnung in das Chaos. Und das Geniale ist, dass eben Paulus sagt, dass wir uns in das Ebenbild Gottes verwandeln sollen. Wir als Jesus-Nachfolger, wir als Jesus-Nachfolgerinnen wollen in Jesu Ebenbild verwandelt werden. Und deswegen ist natürlich die Frage, okay, wie schaffe ich denn jetzt in meinem Leben Ordnung? Ist als erster Ratschlag, lass dich mehr in Gottes Ebenbild verwandeln. Ich weiß, das ist jetzt nicht super praktisch, das ist aber eine innere Einstellung, die wir treffen müssen. Wir müssen immer wieder mit der frühen Kirche bekennen, nein, ich bin nicht die perfekte Person, ich bin nicht mehr Herr über mein Leben, sondern Jesus ist König. Jesus ist mein Herr und ich möchte mich in dieses perfekte Ebenbild verwandeln lassen. Das heißt, dass ich offen zugeben muss, dass ich Probleme habe, dass ich nicht perfekt bin und diese Herrschaft über mein Leben annehmen sollte. Also erstens, lass dich mehr in Gottes Ebenbild verwandeln. Lass dich vom Wirken des Heiligen Geistes verwandeln, wie wir es in Römer 12 ab Vers 1 lesen. Aber dann natürlich auch können wir mit Jordan Peterson sagen, der hat in seinem Buch 12 Rules for Life das als die siebte Regel, glaube ich, aufgeschrieben. Das fand ich aber passend. Räum dein eigenes Zimmer auf, bevor du die Welt veränderst. Wir wollen sofort loslegen und wir wollen manchmal auch unglaublich stark die Welt verändern, aber wir wollen selten an uns selbst arbeiten. Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter von deinem nächsten Bruder oder von deiner nächsten Schwester herausziehst. Und ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, dass wir uns immer wieder neu die Frage stellen müssen, wo habe ich chaotische Verhältnisse in meinem Leben? Wo habe ich Chaos in meine Familie gebracht? Wo habe ich Chaos in die Arbeitsatmosphäre gebracht? Wo habe ich Chaos in Freundeskreise hineingebracht? Und vielleicht ist es dran, mal ein versöhnendes Gespräch zu sprechen mit anderen Menschen, wo man um Vergebung bittet. Heißt das, dass die anderen Personen nichts Falsches gemacht haben? Definitiv nicht. Aber ich glaube, dass wir manchmal unseren eigenen Stolz zurückstellen müssen und immer wieder neu uns anfangen sollten, in Gottes Ebenbild zu verwandeln und einfach zu sagen, wo unsere eigene Schuld vielleicht in einem Konflikt, in einem zwischenmenschlichen Konflikt ist. Vielleicht heißt es aber auch mal ein versöhnendes Gespräch mit Gott zu sprechen. Mal vielleicht ganz bewusst Jesu Vergebung anzunehmen und zu zeigen eben, ich bin nicht die perfekte Person, Jesus, du bist die perfekte Person, vergib mir. Und vielleicht heißt es manchmal auch, nicht nur Vergebung anzunehmen, sondern auch umzukehren. Umzukehren von den alten Wegen, von den alten chaotischen Zuständen hin zu einem Leben voller Ordnung und voller Struktur und voller Ebenbild Jesu. Und dann natürlich auch sollten wir drittens einmal eine Kultur etablieren, beziehungsweise etabliere eine Kultur in deiner Umgebung, die der Herrschaft Jesu entspricht. Eine Kultur bilden, wo wir eben chaotische Verhältnisse wieder in Ordnung bringen. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele aufgestellt, die natürlich nicht vollständig sind und definitiv nicht alle Bereiche treffen, aber ich habe jetzt hier mal so aufgeschrieben, wir sollten erkennbare Bemühungen schaffen, verschiedenen Menschen auf eine ganz besondere Art zu dienen. wo wir sehen, wir leben nicht einfach nur irgendwie so vor uns her, wir geben uns nicht zufrieden mit dem Status quo, sondern wir wollen ganz bewusst verschiedenen Menschen, wir wollen uns dafür bemühen, ihnen zu dienen. B. In Beziehungen nicht nur auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man mit Leuten unterwegs ist, man hat den Eindruck, okay, hier habe ich den Eindruck, das ist eine Zweckfreundschaft. Hier will jemand einfach nur etwas von mir. Da ist jemand nicht an meiner Person interessiert. Da ist nicht jemand an mir ganzheitlich interessiert. Lasst uns versuchen, genau darauf zu achten, dass wir nicht selbst immer wieder zu solchen Personen werden, wo wir quasi versuchen wollen, andere Menschen, ich sage jetzt mal ein bisschen drastisch, auszubeuten. Sondern ganz bewusst versuchen, nicht immer auf unsere eigenen Bedürfnisse zu schauen. C. Die Betonung von Exzellenz bzw. von Aufgaben gewissenhaft erledigen. Gott hat sich in Genesis 1 gedacht, ach komm, ich jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich, ich rotz da mal irgendwie so eine Schöpfung hin, sondern es war gut und am Ende sogar, es war sehr gut. D. Liebevolle Ehrlichkeit. Ich glaube, dass es eine wichtige Sache ist, wie wir eine Kultur etablieren können, die der Herrschaft Jesu entspricht. Und E. Nicht in den Chor der Lästereien oder der perversen Sprüche einzusteigen. Ich glaube, vor allem auf der Arbeit, zumindest von meinen Nebenjobs, die ich immer wieder mal so ein bisschen hatte, ist mir aufgefallen, dass entweder die Arbeitsatmosphäre vergiftet wird, weil richtig negativ, weil richtig schlecht über andere Menschen geredet wird. Oder auch, weil einfach irgendwelche perversen Sprüche gebracht werden und meistens Frauen auf irgendein Liebesobjekt oder auf ein Lustobjekt zurück reduziert wird, was definitiv nicht Genesis 1, Vers 26 entspricht. Und ich glaube, dass wir in unserer Arbeit, in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unseren Freundeskreisen, dass wir eine Kultur etablieren können, die der Herrschaft Jesu entspricht. Und ich möchte ganz bewusst enden mit Offenbarung 21, in den ersten 5 Versen, denn dort wird deutlich, dass wir nicht die letzte Instanz sind, die das Chaos komplett bändigen können, sondern dass Gott derjenige ist, der israelitische und der christliche Gott, der das Chaos schlussendlich endgültig verbinden wird. Wir lesen in Offenbarung 21 in den ersten 5 Versen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden. Und jetzt ein wichtiger Satz. Und das Meer ist nicht mehr da. Jetzt müsst ihr bei uns Klick machen. Meer gleich symbolisch Chaos. Das Chaos ist nicht mehr da. Wir lesen später nämlich noch von Strömen des Lebens. Also das kann ja definitiv nicht exakt so sein. Oh, auf der neuen Erde gibt es kein Wasser. Also, und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und kein Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Lasst uns zu Menschen werden, die ganz bewusst vom Chaos zu Ordnung sich entwickeln, die auf der einen Seite selbst chaotische Verhältnisse wieder in Ordnung bringen und die gleichzeitig aber darauf hoffen dürfen, dass wir einen Gott haben, der am Ende wieder die Ordnung völlig wiederherstellen wird, der alles neu machen wird und der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, eine neue Schöpfung, eine neue Gottesstadt. Lass mich noch zum Abschluss einmal beten. Jesus, du bist das perfekte Ebenbild Gottes. Dafür wollen wir dich anbeten. Du hast uns gezeigt, was es heißt, eine perfekte Herrschaft auszuleben. Wie du nicht Böses mit Bösem vergolten hast, sondern Böses mit Gutem. Jesus, du bist derjenige, der eine neue Erde schaffen wird. Und wir dürfen darauf hoffen und darauf vertrauen, dass am Ende das letzte Wort nicht das Chaos hat, sondern die Ordnung. Eine neue Schöpfung, eine neue Gottesstadt. Und darauf dürfen wir vertrauen. Jesus, wir wollen in unserem Alltag Genesis 1 immer wieder neu durchleben. In Freundeskreisen, auf der Arbeit, in der Familie, mit unserem Versicherungsmakler, mit unserem Autoverkäufer, mit diesen ganzen zahlreichen Begegnungen, die wir in unserem Umfeld haben. Jesus, danke dir dafür, dass du das perfekte Ebenbild Gottes bist. Und lass uns dabei helfen, dass wir immer wieder neu zugeben, dass wir es nicht sind, dass wir zwar Ebenbilder sind, aber nicht das perfekte Ebenbild. Und verändere uns du immer mehr, dass wir immer mehr werden wie du, Jesus. In Jesu Namen. Amen.
Endet. Ein sehr berühmter, bereits pensionierter Admiral, William McRaven, hat 2014 auf einer Commencement Speech, eine Abschlussrede an der Universität Texas, eine Rede gehalten, die viral gegangen ist. Und diese Rede findet ihr bei YouTube, wenn ihr eingebt, make your bed, mach dein Bett. Und die Rede ist so berühmt geworden, dass er sogar ein Buch, dass daraus nachher ein Buch entstanden ist, auch mit dem Titel Mach dein Bett. Und diese Rede hat genau den gleichen Grundtenor. McRaven ist übrigens auch ein Christ. Und if you want to change the world, stand up and make your bed. Wenn du die Welt verändern willst, fang damit an und mach dein Bett. Und dieser Admiral hat bei seinen Soldaten darauf geachtet, das allererste, die allererste Leistung, die jeder seiner Untergebenen an dem Tag vollbringen musste, war morgens früh das Bett zu machen. Das ist ein ganz interessanter Fun Fact. So, also dieses Thema, was wir heute haben, das findet ihr überall. Und noch nicht mal die Christen sind die einzigen, die davon gehört haben. Jordan Peterson, kein Christ, hat ist ein ganz zentrales Thema von Ordnung zum Chaos. Oder zum Beispiel in anderen Religionen, im asiatischen Yin und Yang, da hat man das Gleiche, Chaos und Ordnung. Aber, und das ist, womit ich euch nach Hause schicken möchte, es gibt im Christentum einen ganz zentralen Unterschied zu all den anderen Chaos- und Ordnung-Erzählungen und Mythen, die wir in der Welt und in der Kultur finden. Nämlich im Chinesischen, im Yin und Yang, da ist das ein Gleichgewicht. Ja, sehr schön auch in der Star Wars Geschichte, ne, die dunkle Seite und die böse Seite, und keine der beiden Seiten ist wirklich stärker, die sind im Gleichgewicht. Aber das ist beim Christentum nicht so. Ja. Jesus hat angekündigt, meine Herrschaft kommt, mein Reich wird kommen, und damit ist die Zeit des Chaos ist gezählt. Und das Chaos wird irgendwann aufhören. Und entscheidend ist dann auch, wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist da Chaos oder Ordnung? Ne? Weil Jesus wird mit jedem Chaos aufräumen. Ne? Und zuerst hört sich das ja ganz cool an. Ja, oh ja, Jesus, räum mal bitte auf da. Ne? Die Person und die bringt Chaos in meine Arbeit und so. Ja, aber Jesus wird auch bei dir ins Herz gucken und dann ist da Chaos drin. Ja, und hat ein jeder die Zeit, das eigene Chaos und den eigenen Unfrieden in seinem Herzen zu Ende zu bringen. Ja, und sich darauf vorbereiten, dass Gottes Herrschaft der Ordnung und des Friedens, dass die anbricht. Ja, und das ist ein entscheidender Unterschied im Christentum. Das Chaos ist nicht ein gebürtiger Gegenspieler. Das ist nicht, Chaos und Ordnung sind nicht in einem Gleichgewicht. Nein, ja, Gott hat keinen Gegenspieler. Gott ist allmächtig. Und Gott hat gesagt, Chaos wird zu Ende sein und da ist kein Gleichgewicht. Also die Zeit mit der Ankunft Jesu hat der offizielle Countdown, mit der Ankunft Jesu, mit der Geburt Jesu auf der Erde hat der offizielle Countdown begonnen, wo die Zeit von Chaos abläuft. Ja, und das kann auch ein bisschen dauern, weiß ich nicht, ne? Aber das ist ein ganz wichtiger Gedanke, mit dem ich euch nach Hause schicke. Ja, Gott ist, wie Simon das sagte, Gott wird das Ganze beenden. Ja, und wir dürfen da mitmachen und Gott gibt uns eine Rolle dazu. Und das ist eine große Ehre. Aber Gott ist der entscheidende Kämpfer, der entscheidende Friedensbringer, der Friedefürst, der das zu Ende bringen wird. Und in diesem Sinne will ich euch segnen und euch entlassen. Vater im Himmel, du bist der allmächtige, allgegenwärtige Gott, der Friedefürst, der Retter, der uns aus dem Chaos rettet und der nicht nur uns, sondern die ganze Welt aus dem Chaos rettet. Und du wirst kommen und dein Reich, die Herrschaft deines Reiches wird kein Ende haben. Und in diesem Sinne können wir morgen zur Arbeit oder ins Homeoffice gehen oder zu Hause in unserer Familie anfangen, Ordnung zu schaffen. Danke, dass du bei uns bist. Und mit dir, durch dich, können wir auch Friedefürsten sein, die die Herrschaft des Friedens in unser Umfeld, in unseren Alltag bringen. Danke, dass du bei uns bist. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Amen.